Ja, hallo zusammen. Nachdem wir im ersten Talk gesehen haben, wie man mit Ruby die Welt beherrschen kann und jetzt auch noch gesehen haben, wie man mit JavaScript XML wunderbar in den Griff kriegen, schlagen wir den Bogen, wie man JavaScript auf dem Server benutzt, und zwar mit dem Schwerpunkt der GIS-Datenverarbeitung. Kurz zum Vortrag, wir werden uns kurz vorstellen, stellen dann Node.js und die ganzen Hangarounds außenrum noch vor, werden dann ein paar Beispiele, Highlights und Bibliotheken vorstellen und das Ganze mit einem kleinen Fazit abrunden. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin Softwareentwickler, Softwarearchitekt, Schwerpunkt Open Source GIS, arbeite an mehreren Open Source Projekten mit, bin Kernentwickler bei GeoX, arbeite bei Open Layers mit, bei GeoTools, spreche öfters auf GIS-Konferenzen, wie Sie merken, und bin OSGeo Charter Member.
Ja, mein Name ist Marc Jansen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Das glaube ich an, ne? Ja. Mein Name ist Marc Jansen. Ich bin seit 2007 Entwickler und Projektleiter bei der Firma Terrestris, Kernentwickler und auch im Project Steering Committee vom Projekt GeoX. Ich habe ein Buch geschrieben zu Open Layers und bin auch bei Open Layers ein Kernentwickler. Und auch ich bin Foundation Charter Member. Die Firma Terrestris erlaubt es mir, dass ich nachher komme, und wir machen so ziemlich alles, was man mit Open Source GIS sich vorstellen kann. Wir sitzen in Bonn und die komplette FOSGIS sind wir erreichbar unten an einem Stand. Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter. Über diesen Vortrag. Wir wollen in diesem Vortrag es schaffen, einen Überblick zu geben über serverseitiges JavaScript. Wir wollen Beispiele zeigen und gewisse Module kurz vorstellen. Auch zeigen, wie Sie die überhaupt bekommen. Wir wollen im Grunde quasi Ihr Interesse wecken, weil wir vermuten, dass einige von Ihnen bestimmt schon Node.js benutzt haben, aber vielleicht noch nicht alle. Wir werden keine Komplettlösung aller Probleme präsentieren können, aber ich bin mir recht sicher, das haben Sie auch nicht erwartet. Es ist in 20 Minuten nicht zu schaffen, natürlich solche allumfasslichen Dinge zu erzählen. Aber wir hoffen halt, dass Sie nach diesem Vortrag Lust haben, JavaScript auf dem Server mal auszuprobieren oder noch mehr Dinge zu machen damit.
Genau, dann steigen wir direkt ein. Warum Node.js? Stelle ich einfach die Frage, warum nicht? Wer hat denn schon mit Node.js gearbeitet von Ihnen? Das sind doch ein paar. Wir rollen das Feld mal auf und geben eine kurze Einführung, was ist Node.js überhaupt? Ich habe einfach mal im Netz eine Definition rausgesucht. Kurz gesagt ist es eine Plattform für JavaScript auf dem Server. Ich lese jetzt auch nicht diesen ganzen englischen Text vor. Ich habe einfach mal ein paar Highlights der Definition markiert. Und wenn wir uns dann anschauen mit dem Hintergrund, dass wir GIS-Applikationen oder vornehmlich Web-GIS-Applikationen bauen wollen, macht das irgendwo alles Sinn. Wir haben zum einen, ist es konzipiert für Network-Applications. Sind wir beim Thema Web-GIS. Es ist Event-Driven and Non-Blocking IO-Model. Also es hat ein nicht blockierendes Input-Output-Modell, mit dem man schnell und performant Daten ein- und auslesen kann. Ist bei uns auch immer der Fall. Und es ist sehr effizient, es impliziert es ein bisschen für datenintensive Echtzeit-Applikationen. Auch das ist im WebGIS-Bereich ein sehr häufiger Anwendungsfall. Zusammengefasst nochmal, wie gesagt, eine serverseitige JavaScript-Plattform, die große Datenmengen bearbeiten kann. Es ist eventbasiert und ideal für Web-Anwendungen. Und das Wichtigste, es ist Open Source und einer sehr nicht strengen Lizenz, nämlich der MIT-Lizenz. Die aktuelle Version aus dem Februar ist 0.12. JavaScript auf dem Server, für viele, haben wir ja gerade gesehen, vielleicht noch unbekannt. Viele führen es im Client aus, haben wir vorhin auch schon gehört, ist quasi der de facto Standard für Webmapping-Applikationen im Client. Und jetzt auch auf dem Server möglich. Das obligatorische Hallo-Welt-Beispiel. Sie schreiben einfach eine ganz normale JavaScript-Datei, die Sie kennen, können da über Konsole Log ein Printout machen. Führen dann auf ihrer Konsole mit dem Befehl Node das JavaScript-File aus und bekommen dann ganz einfach ihren Text ausgepromptet. Und so können Sie prinzipiell jedes Node.js, also jedes Node.js-JavaScript-File ausführen auf der Konsole. Weil wir gesagt haben, es ist sehr effektiv für Web-Anwendungen, haben wir hier einfach mal ein Code-Snippet für einen einfachen Web-Server quasi auf die Slide gepackt. Also man kann irgendwie mit 6 Zeilen Code einen Webserver aufbauen, der auf Port 8888 hört und uns einfach eine kurze Meldung ausgibt. Wenn ich dann auf meinem Localhost Port 8888 aufrufe, habe ich direkt die Antwort der Webschnittstelle. Wenn man das jetzt quasi jetzt vergleicht, um so ein Äquivalent zum Beispiel in Java zu machen, dann bin ich mit dem Setup länger beschäftigt, wie das ganze Ding irgendwie zu schreiben. Dann mache ich 5 davon. Und diese Leichtgewichtigkeit ist auch für mich zumindest persönlich einer der, ja, der Killer-Argumente, würde ich sagen. Genau, die Installation. Es gibt es in vielen Paketmanagern, auf den Linux-Distributionen und unter Aptitude kann man es einfach installieren. Man kann sich natürlich die Quellen ziehen, dass Open Source ist. Für Windows gibt es Installer entsprechende. Und was vielleicht erwähnenswert ist, ist NVM, der Node Version Manager. Ist nochmal eine Art Meta-Paket, was quasi Node.js und dessen Abhängigkeiten in der optimalen Kombination auf einmal installiert. Das heißt, Sie können Konflikte vermeiden, indem Sie einfach die passenden Versionen miteinander an Bord haben.
Ja, ich habe es damit schon auf ganz uralten Laptops auch quasi hinbekommen, dann mal neue Versionen hinzukriegen, also zu installieren. Ich habe darauf bestanden, dass wir diesen Punkt hinzufügen. Wenn Sie mal irgendwie Probleme haben mit der Installation von Node, das ist relativ selten, aber versuchen Sie es mal mit diesem NVM, das klappt so unglaublich gut. Ja, vielen Dank. NVM, jetzt sind wir, das ist der Node Package Manager. Das ist quasi das Repository, in dem die einzelnen Pakete oder Module vorgehalten werden können, die Sie verwenden, um sie zu beziehen, aber auch um Ihre eigenen Module quasi zu veröffentlichen. Es ist seit 0.6.3 in Node.js mit dabei und macht es Ihnen sehr einfach, halt ein Paket zu beziehen, von dem Sie entweder was gehört haben. Also wir haben eben gehört, JSONIX beispielsweise hat gewisse Dinge bei NPM, da war auch schon mal ein Screenshot eben dabei. Das heißt, Sie brauchen sich im Grunde nur zu merken, okay, wie hieß das genau? Es hieß wahrscheinlich JSONIX-Mappings oder so ähnlich. Sie können da suchen und tippen das entsprechend ein auf die Konsole und haben dann diese Dependenz, die Sie nur benannt haben, aufgelöst für sich und haben dann diese Sourcen in der Version, wie Sie sie haben wollen. Das Ganze ist, Sie können das quasi so explizit benennen. Ja, ich möchte gerne JSONIX haben, aber was mindestens genauso cool ist, dass es auch die Dependenzen von einem Softwarepaket, also JSONIX beispielsweise, wird irgendwelche Dependenzen zu irgendwelchen Drittbibliotheken haben. Also vielleicht, von mir aus Node Unit. Von mir aus Node Unit. Das heißt, in JSONIX steht irgendwo drin, ach, ich funktioniere es nicht standalone, sondern ich brauche, auf irgendeine Art und Weise, brauche ich dieses Node Unit. Und wenn ich mir dann JSONIX hole, wird diese Dependenz rekursiv sozusagen aufgelöst und ich habe dann auch Node Unit bei mir vorliegen. Es ist im Grunde der de facto Standard zur Modularisierung von JavaScript. Ein paar Facts dazu. Ungefähr 130.000 Pakete sind da Anfang März gewesen und es gab, ist das 1 Milliarde Downloads? Ja, ich glaube 1 Milliarde so im Februar. Das heißt, wenn das hier auch vielleicht noch nicht so verbreitet ist, also in unserer kleinen, abgegrenzten Welt mit Node zu arbeiten und dann dementsprechend NPM zu verwenden, grundsätzlich gibt es da durchaus sehr viele Menschen, die das rund um die Welt quasi benutzen. Es gibt, wir haben jetzt hier ca. 6.400 Pakete für so ein paar von diesen klassischen GIS-Schlagwörtern, Mapping, GIS, Geo, OSM gefunden. Und da sind auch die Klassiker dabei, also OpenLayers und Leaflet beispielsweise, JSONIX, ja, jetzt zum vierten Mal erwähnt, ist mit dabei. Und auch NPM selber, also der Source Code hinter NPM, ist auch auf GitHub verfügbar, auf NPM.js dabei. So, vielleicht sogar bei GitHub. Das ist ein Screenshot von der Webseite Module Counts. Da wird die reine Anzahl an Modulen in verschiedenen solcher Paketmanager. Da sehen Sie auf der rechten Seite sehen Sie einige, also Cpan zum Beispiel oder GoDoc. Da werden Pakete für Google's Go quasi verwaltet. Maven werden viele noch kennen. Also das ist Maven Central und andere. Also ich glaube genau Packages ist von PHP dabei. Und was Sie da sehen können, ist, dass die, also auf der Y-Achse aufgetragen ist quasi die Anzahl der Module, die zu einem gewissen Zeitpunkt X, das ist das letzte Jahr, was da dargestellt ist. Rechts ist quasi der März und ganz links ist der März letzten Jahres. Das so ungefähr, ich sag mal, im August gab es so ein Break-Even-Point. Die grüne Linie ist übrigens NPM, habe ich vergessen zu erwähnen. Dass von diesem Zeitpunkt, also irgendwann im letzten Jahr, NPM das mit Abstand, also das dieser Paketmanager war, wo die meisten Module sind. Ich sage Ihnen direkt noch was hinterher. Die reine Anzahl ist ein relativ schwaches Kriterium, um festzustellen, ob irgendwas super beliebt ist oder nicht. Also wenn Sie da mal ein bisschen genauer schauen, werden Sie feststellen, dass es erstens sehr einfach ist, ein Modul bei NPM zu installieren. Also wenn Sie selber das Konsole-Log-Modul, was wir dort eben gesehen haben, also Hallo Welt quasi, habe ich innerhalb von 3 Minuten im Grunde bei NPM als Paket publiziert und dann geht dieser Fall noch ein bisschen mehr nach oben. Dabei ist die Aussagekraft, die Qualität von diesem Modul ist durchaus zweifelhaft. Schauen Sie da ruhig mal nach, was für eine Version da ist. Also sehr, sehr viele sind in Version 0.0.0. Das sind dann so diese Testmodule. Die würde ich vielleicht mir mal anschauen, bevor ich darauf meine Applikation aufbaue. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem so, dass es auch ein, wenn auch schwaches Kriterium ist, dass es sehr beliebt ist, dieses Node und auch NPM. Okay, wie installiere ich irgendwas? Ich kann es machen wie hier oben, npm install package name. Das installiert mir quasi in meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis das Modul rein. Es gibt dann ein neues Verzeichnis, das heißt node-modules. Da drin wird dann in dem entsprechenden Modul-Unterverzeichnis werden die Sourcen abgelegt und ich kann dann darauf zugreifen. Was Sie häufiger sehen werden, auch wenn Sie schon mal sonst irgendwelche Tutorials oder so verfolgen, dann wird dann npm install, jetzt hier steht OL App Setup minus G. Das installiert global und braucht gegebenenfalls auch etwas erweiterte Rechte, also unter Ubuntu oder so zum Beispiel Sudo-Rechte. Das sorgt dafür, dass Sie quasi, das wird dann an eine andere Stelle in Ihrem System hinuntergeladen und Sie haben dann eine neue Binary quasi zur Verfügung, in dem Fall OL minus App minus Setup. Berühmte Beispiele sind JSHint und UglifyJS zum Beispiel, die Sie vielleicht schon mal gehört haben. JSHint, um JavaScript-Dateien zu überprüfen, also ob sie gewissen Strukturen folgen. Und UglifyJS nimmt schönen, sauber indentierten Code und macht daraus ugly, also hässlichen, aber dadurch sehr kleinen Code. Yo.js, die schönste Folie, die ich habe. Was Sie dort sehen, ist der Mond Yo. Es ist ein Mars-Mond, soweit ich weiß. Und Yo.js oder Io.js, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Io.js wahrscheinlich, ist ein Fork von Node.js. Das heißt, es ist ein Vorgang, der in der Open-Source-Welt ja hier und da mal vorkommt, dass Menschen oder Entwickler eines Projektes entscheiden, hey, wir wollen nicht mehr so weitermachen wie Node.js, sondern wir machen einen Fork, also kopieren das letztlich, zweigen ab und entwickeln an diesem weiter. Einige der Kernentwickler von Node.js haben diese Entscheidung auch getroffen, ist noch gar nicht so lange her, und haben dann diese Io.js gemacht. Die Gründe dafür sind verschiedenst. Also ist einer der Hauptgrund wahrscheinlich ist das Open Governance Model, was jetzt bei Io.js gilt. Das heißt, es ist nicht mehr so fremd oder hauptbestimmt durch eine Firma, die dahinter stand bei Node.js. Das ist nach wie vor noch so. Es gibt auch da durchaus ein Project Steering Committee, das heißt, glaube ich, ein bisschen anders. Aber es gab einfach Differenzen auf verschiedensten Ebenen, unter anderem auch über die sehr lange in Arbeit gewesene Version 0.12.0, das ist die aktuellste Version. Die war Ewigkeiten da und die Leute kamen und kamen nicht weiter irgendwie und niemand wollte auf dem 0.11 aufsetzen. Ja, das Schöne ist, Io.js ist auch kompatibel zu npm, was wir gerade gesagt haben, und theoretisch, es ist auch bei GitHub, theoretisch können die Änderungen, die dort passieren, auch zurückfließen in Node.js. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schon passiert ist in die andere Richtung. Okay, also ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie das ein bisschen im Auge behalten. Ich kann nicht entscheiden oder ich kann es auch noch nicht ganz abschätzen, ob das das Neue und noch Bessere ist und wie es sich verhält und ob da vielleicht auch wieder dieser Fork stirbt. Ich weiß es nicht. Vielleicht halten Sie es einfach im Auge. Wenn Sie Ihr erstes Node-Modul schreiben, brauchen Sie sich, glaube ich, noch keine Gedanken darüber zu machen, ob Sie mit Node.js das machen oder mit Io.js. Aber achten Sie ein bisschen drauf, ob vielleicht dieses Projekt doch was wird.
Ja, aktuell wird gemunkelt, dass dieser Reimport von Io.js zu Node.js, dass es gut sein könnte, dass der stattfindet. Das war so ein bisschen so eine Aufweck-Rebellions-Entscheidung, diesen Fork zu machen. Und ja, um dem Ganzen ein bisschen mehr Drive zu geben. Im Prinzip sind alle ja daran interessiert, dass es zusammenläuft. Ja. Genau, jetzt haben wir die allgemeine Einführung in Node.js und npm gemacht. Und da wir hier aber auf der FOSGIS sind, zeigen wir jetzt eine Auswahl von kleinen Highlights, die man im GIS-Bereich mit Node.js und npm machen kann. Zum einen haben wir die Software Turf.js, die wir Ihnen gerne vorstellen würden. Turf.js ist eine relativ neue Bibliothek, ist nämlich letztes Jahr erst erschienen. Und zwar stellt es Geodatenverarbeitungsfunktionalität und Funktionalitäten für räumliche Analysen bereit. Die Bibliothek ist trotz des jungen Alters sehr umfangreich, wurde von mehreren Firmen entwickelt. Eine prominente Firma ist wohl Mapbox, die da mitarbeitet. Und wichtig ist, dass es kein Port von JTS oder von Geos ist, sondern dass es ein kompletter Rewrite der Funktionalität ist. Es wird logischerweise wie in JavaScript als natives Austauschformat JSON verwendet, bei uns im GIS-Bereich dann GeoJSON. TurfJS ist im Client und im Server nutzbar, mit der gleichen Codebasis, und es ist unter der MIT Open Source Lizenz gestellt. Und wie bekomme ich TurfJS, wie kann ich das verwenden? Wie wir es eben gesagt haben, über NPM, einfach NPM install Turf, und schon habe ich die Software bei mir auf dem Rechner und kann sie verwenden. Was kann TurfJS? Wie gesagt, es hat jede Menge Funktionalität, wir haben einfach nur eine kleine Auswahl bereitgestellt, aber dann dem Link hier und vieles mehr ist dann die komplette Feature-List. Aber wir können klassische GIS-Operationen wie ein Buffer, Merge oder Union, hier unter dem Punkt Measurement zusammengefasst, also Flächenberechnungen, Bounding-Box-Berechnungen. Wir können aber auch diese statistischen Auswertungen wie Aggregation, Summenbildung bis hin zu Triangulationen, also ein TIN generieren oder eine Dreiecksvermaschung berechnen. Das alles geht sowohl in Client und auch auf dem Server, ganz einfach mit TurfJS. Hier unten habe ich einfach ein kleines Beispiel angefügt, der Klassiker quasi, wie man einen Buffer bildet. Zunächst, weiteres schönes Feature bei Turf, es kann nativ einfach GeoJSON-Features lesen, die Sie irgendwo von der Schnittstelle bekommen. Es gibt aber auch einfache Wrapper-Klassen, um sich seine Geo-Objekte selbst zu erzeugen. Also hier zum Beispiel wird einfach ein Punkt mit der Function Point erzeugt. Und dann sage ich einfach Turf Buffer, gebe meinen Point rein und meine Buffer Distance und bin fertig. Und was dann hier unter Buffered steht, ist auch einfach auch wieder ein GeoJSON-Objekt. Das heißt, nativ GeoJSON rein und raus, ganz einfach. Ja, allseits beliebt, das ESRI Shapefile. Zwar kein wirkliches offenes Format, aber quasi der de facto Standard im GIS-Bereich, und ich würde auch schätzen, dass er auch die nächsten 20 Jahre noch da sein wird. Von daher haben wir mal Shapefile.js noch aufgeführt, um einfach seine Shapefiles, die man irgendwo herbekommt von einem Kollegen oder vom Kunden, kann man auch relativ einfach, ich sag mal, mit 20 Zeilen Code einlesen und bekommt dann, dreimal dürfen Sie raten, GeoJSON-Features raus und damit wieder direkt kompatibel zu TurfJS, um seine Analysen zu fahren.
Ja, ein weiteres Paket, Prolifer.js. Ich muss noch ganz kurz mal einmal zurück, ich habe eben was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar bei dem Installieren von Paketen, du hast es, glaube ich, hier zum Beispiel auch erwähnt. Es ist der gleiche Code im Grunde, der für Client und für Server gilt. Ne, das haben wir so in zwei Nebensätzen haben wir es fallen lassen. Das ist eigentlich eine klasse Sache, und es gibt Tools wie Bower, vielleicht haben Sie das schon mal, B-O-W-E-R, die dafür sorgen, dass es relativ einfach ist, diesen Code-Austausch zu machen. Hätte ich eben erwähnen sollen. Und nun zu Prolifer. Wir alle wissen, dass es halt mehr als nur eine Projektion auf der Welt gibt, und es gibt auch da eine klasse Bibliothek, die man verwenden kann, die heißt sprechenderweise Prolifer. Man kann sie require, wie hier, hat wieder so einen Punkt angelegt, hier haben wir einen in Koordinate 2,5, EPSG 4326 nach 913, Spherical Mercator quasi, und wenn ich mir das ausgeben lasse, sehe ich da unten schon, das sind diese klassischen Koordinaten jetzt umprojiziert. Eine Aufgabe, die Ihnen immer und immer wieder halt über den Weg laufen wird, etwas zu projizieren oder reprojizieren. Webmapping-Module. Es gibt verschiedene Pakete, die Sie verwenden können, um Ihre Web-Applications quasi neue WebGIS-Applikationen zu erstellen. Es gibt ein Paket, das heißt OpenLayers, das ist der offizielle OpenLayers-Source-Code quasi. Es gibt Leaflet, und so wie es Leaflets Philosophie ist, auch relativ viele von Leaflets-Plugins, wovon man häufig einige verwenden möchte. Da sind sehr viele auch bei NPM zu finden. Das heißt, Sie können einfach in einer neuen Web-Applikation sagen, ja, ich hätte gerne Leaflet, außerdem das Leaflet-Plugin XY. Einmal NPM install, die Dependenzen werden aufgelöst für Sie, und schon können Sie loslegen und auf diesen Dependenzen Ihre Applikation entwickeln. Auch D3 ist dort und auch davon sehr viele Plugins. Ich nehme an, D3 haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Wenn nicht, ich glaube, da war ein Workshop, richtig? Genau, gestern war ein Workshop von Mila. Also schließt sich der Kreis, JSONics gehabt und Mila jetzt dabei. Gestern war ein klasse Workshop zu D3, und auch davon sind sehr viele Plugins auf NPM zu finden, die Sie verwenden können. Eine ganz neue Sache vom hervorragenden Christian Meyer gemacht ist OL-App-Setup. hilft einem dabei, also es ist ein so ein global installierendes Modul beispielsweise, also npm install -g ol-app-setup, dann haben Sie so eine Binary, dieses ol-app-setup quasi als Binary verfügbar und dann können Sie sagen, ach, erzeug mir doch bitte in dem und dem Server so das Grundsetup, um OpenLayers 3 zu haben und vielleicht Bootstrap kann man optional mit hinzumachen und man kann sich das Ganze auch auf einem Server alles mit Kommandozeilen direkt ausgeben lassen, sodass Sie im Grunde diese repetitiven Aufgaben, wenn Sie eine neue Applikation entwickeln, automatisieren können. So benutze ich auch Node.js sehr häufig, dass es ist einfach eine weitere Skriptsprache, also JavaScript, die ich verwenden kann, um viele Dinge zu erledigen. Auch wenn wir eben die Definition hatten mit, es kann Non-Blocking I.O. und so weiter und so fort, das stimmt auch alles wunderbar und ist auch mit Sicherheit eins von den ganz großen Dingen, die man nie vergessen sollte und an die man denken sollte bei Node.js. Aber es ist halt für mich persönlich, ist es auch so, dass ich sehr viele Hilfsskripte mir quasi damit erzeuge und damit meine tägliche Arbeit ein bisschen angenehmer mache. Womit wir dabei sind, es ist eine Open-Source-Konferenz, auf der wir sind, und zu Open-Source gehört auch immer ein bisschen Partizipieren an dem Projekt. Niemand muss irgendwas tun, aber zur Entwicklung an ganz vielen von den Projekten, die Sie hier hören, OpenLayers oder GeoXt, da gehört Node.js oft schon hinzu. Also sei es, dass Sie bei GitHub die Test-Suite automatisch laufen lassen über Node.js, sei es, dass Sie Custom-Builds erzeugen via Node.js oder. Ich habe jetzt extra auch Vergleiche, auch PostgreSQL. In PostgreSQL gibt es die PLV8, also die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich PLSQL, also wo Sie quasi Postgres erweitern können, also eigene Funktionen schreiben können in so einer prozeduralen Sprache. Es gibt auch PLV8, das heißt, Sie können quasi diese V8-Engine verwenden und JavaScript in Ihrer Datenbank laufen lassen. Schöne neue Welt. Vor 5 Jahren haben wir irgendwie, oder vielleicht 10, haben wir irgendwie noch teilweise im Browser untersagt, JavaScript auszuführen. Mittlerweile führen wir JavaScript auf der Datenbank, auf dem Server und im Client aus und viele, viele Anwendungen würden auch sonst gar nicht mehr so richtig funktionieren.
Genau, was können wir daraus mitnehmen? Also Node.js und npm sind eine wunderbare Kombination. Man kann relativ schnell sich Applikationen bauen, die auf anderer Software von anderen Leuten basiert. Und wir kommen da sehr schnell ran, nämlich mit ein paar Command-Line-Befehlen. Wie wir gesehen haben, ist es auch im GIS-Bereich wunderbar. Und wir dürfen nicht vergessen, viele von uns, von den Entwicklern, sind im Client hauptsächlich in JavaScript unterwegs. Das heißt, die Sprache ist bekannt, man ist der Sprache mächtig. Du hast gerade gesagt, es ist einfach eine weitere Skriptsprache. Das stimmt. Wir haben vorhin gesehen, wir können das auch alles in Ruby machen. Aber der große Vorteil ist, neben den Dingen wie Non-Blocking I.O. und so weiter, dass viele Entwickler im GIS-Bereich einfach die Sprache beherrschen. Weil JavaScript der de facto Standard ist im Client und ist der Schritt zum Server nicht so weit. Das heißt, wenn Sie irgendwie Open-Layers-Anwendungen implementieren können, können Sie sich auch Ihr Backend selbst in Node.js schreiben und müssen dafür nicht viel Neues dazulernen. Wie immer hat alles Stärken und Schwächen, aber es ist im Moment ein unglaublicher Drive in der Node.js-Welt einfach zu verspüren. Ja. Und die Entwicklergrundgesamtheit ist einfach riesengroß, wie wir vorhin an der Anzahl der Module bei npm.js einfach gesehen haben. Und wir möchten einfach mitgeben, dass es einfach eine echte Alternative sein kann.
Ja, ich möchte noch eine Sache ergänzen. JavaScript hat ja für viele von uns, die nicht so jeden Tag damit arbeiten, auch so ein bisschen den Ruf, naja, ist nicht so die richtig schönste Sprache, irgendwie ein bisschen komische Konstrukte, seltsame Vererbungen, so richtig versteht das irgendwie, glaube ich, gar keiner. Es ist auch vollkommen egal. Mit Node.js haben Sie die Chance, auch die neuesten Versionen von JavaScript, also JavaScript ist als standardisierte Sprache ECMAScript, und diese Sprache wird ständig weiterentwickelt und in den neuesten Revisionen oder Versionen davon sind ganz coole Sachen dabei, die Ihr Leben und auch Ihre Programmierung gegebenenfalls sehr dramatisch ändern werden. Das heißt, mit Node.js haben Sie die Möglichkeit, die drei bereits jetzt zu verwenden. Hätte ich vielleicht auf eine vorherige Folie schreiben können. Gut. Also es ist eine echte Alternative.
Genau. Vielleicht geben Sie einfach Node.js eine Chance. Im Nachgang zur FOSGIS einfach mal ausprobieren, ein bisschen rumspielen. Wir sind auch die nächsten 2 Tage noch da. Wenn Sie ein paar Fragen zu Node.js im GIS-Bereich oder auch so haben, sprechen Sie einfach beim Kaffee an. Wir würden uns freuen. Wir haben jetzt noch, ich glaube, wir haben sogar noch 2 Minuten, eine kurze OpenLayers-Anwendung, also eine Node-Web-Anwendung mit OpenLayers 3 vorbereitet, die einfach ein bisschen im Hintergrund laufen kann, während wir vielleicht die Fragen und Antworten machen. Der Anwendungsfall ist einfach, wir holen uns über die OSM-API die letzten Change-Sets, bereiten die ein bisschen auf über Bounding-Box-Berechnung, also die Schritte, die wir hier in Code-Snippets aufgeführt haben, einfach mal in echt zeigen und sehen dann, wo quasi in den letzten Sekunden bei OpenStreetMap was editiert wurde. Das würde ich kurz einrichten und können dann eigentlich nahtlos zum Fragen-Antwort-Block übergehen.
Ja, vielen Dank erstmal. Gibt es Fragen? Haben so 3-4 Minuten haben wir noch. Erstmal Dankeschön.
Hallo. Gibt es für NPM auch die Möglichkeit, lokale Repositories anzulegen? Also, dass ich jetzt nicht unbedingt alles nach oben laden muss, oder kann ich auch in virtuellen Umgebungen arbeiten damit, so wie ich das mit PyPy mache?
Meines Wissens nach nicht. Die einfachste Art und Weise, selbst schon modular zu arbeiten, ohne dass Sie überhaupt hingehen und quasi das, Ihren Code beispielsweise publizieren, ist einfach ein Verzeichnis anzugeben beim Require. Also wenn Sie Require, dann können Sie auch auf einen lokalen Pfad gehen und dort arbeiten Sie dann im Grunde genauso. Eine lokale Version von NPM, so wie das bei Maven zum Beispiel geht, da kann ja jede Firma sich eigentlich ein eigenes Repository im Grunde aufsetzen und dorthin zum Beispiel publizieren und auch nur von dort auflösen, gibt es meiner Meinung nach nicht.
Was aber gemacht werden kann, ist einfach die Tatsache, dass man sein Modul entwickelt und dann auch lokal über NPM install in seinem lokalen Ordner das dann wieder in der NPM-Umgebung zu verwenden. Also das geht schon. Man muss es nicht, um es in einem NPM-Kontext zu verwenden, direkt auf die Plattform hochschieben.
Zu dem Thema eben mit NPM, also es wurde jetzt eben eine Firma aufgekauft von keine Ahnung wem. Und die hatten eben dieses Service angeboten, dass man quasi private NPM-Repositories hat. Und haben eben angekündigt, dass es Open Source wird irgendwann demnächst. Nur so als. Also es kommt dann.
Eine Killer-Feature ist in der Tat dieser Non-Blocking I.O., diese asynchrone Geschichten. Und da habe ich eigentlich erwartet, dass da sollten schon Bibliotheken geben, die das Non-Blocking auch Rendering machen und irgendwelches Kartenmaterial. Also, kennt ihr so einen WMS-Server oder sowas Ähnliches, was dann in Node läuft? Weil das wäre super interessant.
Also ein WMS kenne ich jetzt nicht. Das muss aber nichts heißen. Was ich aber kenne, ist ein Node-Tile-Server, also der einfach ein Tile-Server, der in Node implementiert ist, der sich genau das zunutze macht. Also zum einen, der Kacheln ausliefern kann, hier WMTS oder XYZ-Schema von OpenStreetMap, aber auch Vector-Tiles kann der ausliefern. Und die Motivation vom Entwickler war genau nämlich der Punkt, dass es für diese Non-Blocking-IO großer Datendurchsatz einfach geeignet ist, also den, ja, der war jetzt hier nicht aufgeführt, aber wir konnten halt nur eine Auswahl treffen in der Kürze der Zeit. Der heißt meines Wissens auch Node-Tile-Server. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Okay, dann würde ich an dieser Stelle nochmal euch danken und auch allen Rednern dieser Session nochmal großes Dankeschön. Ich fand es sehr spannend, neue Technologien zu sehen, die aber auch immer noch Brücken schlagen, eigentlich zu den Namen, die man schon eine Weile kennt. Deswegen vielen Dank und uns allen und euch allen vor allem einen guten Appetit in der Mittagspause und noch eine schöne Konferenz. Dankeschön.